Wissen Sie, was jetzt gerade in Rom los ist? Ich nehme an, dass Papst Franziskus, der ja für manche Überraschung gut ist, an dieser Stelle nicht von der Tradition abweicht. Er wird vermutlich just in diesem Moment eine große Anzahl von Kindern in der Sixtinischen Kapelle taufen. Einmal im Jahr, nämlich am ersten Sonntag nach dem Epiphaniasfest, können zumindest einige Familien dieses besondere Vorrecht genießen. Denn heute ist der Sonntag, der an die Taufe Jesu erinnert. Nur Jesus war natürlich nicht in der Sixtinischen Kapelle mit bunt bemalter Decke, sondern unter freiem Himmel getauft worden im Jordan. Aber bevor wir den Bibeltext dazu anschauen, einige Bemerkungen zu dem, was damals jener Johannes, der Täufer genannt wurde, an den Menschen vollzogen hat. Was war das eigentlich, das die Leute zu Johannes trieb? Was war der Sinn dieser Taufe, die ja ein Vorläufer, ein Vorgänger war unserer Taufe? So viel ist von vornherein klar, das war nicht dasselbe, was wir heute in der christlichen Kirche empfangen. Auch wenn die beiden Taufen sich ja äußerlich gleichen, zumindest wenn man die Erwachsenentaufen in den Missionskirchen heranzieht, die manchmal ebenfalls in einem Fluss stattfinden und mit einem kompletten Untertauchen verbunden sind. Bei diesen Taufen wird dann ja auch besonders anschaulich, was es heißt, von Gott in ein neues Sein hineingeschaffen zu werden, ein neuer Mensch zu sein, der nun auf der Seite des Auferstandenen steht. Früher war in den antiken Kirchen die Taufbecken auch alle dann nach Osten ausgerichtet. Der Täufling stieg hinein von Westen, wurde untergetaucht und kam wieder heraus der Sonne entgegen, als Kind des Osterlichts. Aber bei Johannes war das alles noch nicht. Worum ging es damals bei jenem Täufer in der Wüste? Natürlich nicht um Ostern, auch nicht um die Aufnahme in die Gemeinde Jesu, auch nicht um den Zuspruch des Heiligen Geistes, also die Zugehörigkeit zu Gott. Nein, das war es nicht, was die Menschen in die Wüste Juda zu Johannes dem Täufer trieb. Die gingen dorthin, weil sie Angst hatten. Und zwar Angst vor Gott. Die waren zutiefst erschüttert, weil sie eine Ahnung davon bekommen haben, dass es nicht mehr lange dauern wird mit ihnen und mit dieser Welt. Gott wird kommen und sein Reich aufrichten. Und dieses Reich wird dann eindeutig und rein sein. Deshalb kommt er als Richter und er wird alles vernichten, was eben nicht eindeutig und rein ist, beziehungsweise was ihm widerspricht. Das Kommen Gottes ist der Tag des Herrn. Schrecklich ist es, dann in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es sei denn, man tut rechtzeitig Buße, bereut seine Schuld und fleht um Gnade, dann hat man zumindest eine Chance. Darum ging es damals bei Johannes. Die Menschen wussten, die einfachen jüdischen Reinigungsbäder genügen nicht, jene Taufbecken, in die sie stiegen, bevor sie den Tempel besuchten, bevor sie sich im Gebet an Gott wandten. Im antiken Israel gab es unzählige von diesen sogenannten Mikwen, also diesen in den Boden eingelassenen Tauchbädern, die der kultischen Reinheit dienten. Man stieg herunter die Treppe, dort war ein kleiner Bereich, der groß genug war, dass man ganz untertauchen konnte, wenn man in die Knie ging, und ging auf der anderen Seite der Treppe wieder hoch, um ja nicht den gleichen Weg nochmal zu nehmen, um damit sich wieder zu verunreinigen. Das wurde praktiziert, gewissermaßen regelmäßig, immer wenn es darum ging, dass man kultische Reinheit brauchte, etwa wenn man in einer besonderen Weise beten wollte. Und wir kennen das bis heute ja noch in den Moscheen, wo sich die Menschen symbolisch die Hände und die Augen, die Ohren und die Füße waschen. Damals wussten allerdings die Leute, wenn Gott wirklich kommt, um Gericht abzuhalten, dann geht es um mehr als nur um einen religiösen Routineakt. Dann braucht es etwas Besonderes, etwas, das unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass man sich vor dem lebendigen Gott beugt und Buße tut. Damals in der Geschichte von Jona reagierten die Bewohner von Ninive auf dessen Predigt, indem sie Sack und Asche trugen. Auch das ist ein unmissverständlicher Ausdruck von Buße. Ich bin des Todes würdig, heißt dieses Symbol. Die Asche auf dem Haupt ist ein Zeichen dafür, dass man Gottes Gericht eigentlich verdient hätte. Und ich denke, genau so ist die Taufe des Johannes zu verstehen. Die Menschen gingen zum Jordan, bildeten lange Schlangen. Und sie gingen genau zu diesem Fluss, zum Jordan, weil er der symbolträchtige Grenzfluss war zwischen dem verheißenen Land und dem ehemaligen Feindesgebiet. So wird deutlich, dass es jetzt ums Ganze geht. Die Menschen gehen bis ans Äußerste, an die Grenze ihres Lebensraums. Und dort ließen sie sich von Johannes untertauchen. Nicht um sich dadurch erfrischen oder zu säubern, sondern um dadurch symbolisch einen Untergang zu vollziehen. Gott hat allen Grund, mich untergehen zu lassen. Ich hätte es eigentlich verdient, abzusaufen. Ich bin ein Kind des Todes. Das war die Bußtaufe des Johannes. Also auch das ein Symbol, ähnlich wie das mit der Asche. Ich bin eigentlich ein Kind des Todes. Ich hätte es verdient. Vergebung konnte jener Johannes, der Täufer, nicht zusprechen. Woher auch? Die Menschen kamen zu ihm, um durch ihren Untergang im Jordan vor Gott ihre Umkehr zum Ausdruck zu bringen. Herr, hab Erbarmen! Ich erkenne an, dass du allen Grund hast, mich zu richten. Deshalb will ich mein Leben ändern. Das war das Thema der Johannestaufe. Umso erstaunlicher ist, was wir nun lesen können in Matthäus 3. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Wenn wir die Bedeutung der Johannestaufe vor Augen haben, wundern wir uns nicht, dass Johannes völlig irritiert ist. Wie kannst du dich taufen lassen, fragt er Jesus. Wie kannst ausgerechnet du in dieses Wasser steigen? Ich müsste doch von dir getauft werden. Ich bin genauso unrein wie alle anderen. Aber du bist doch rein. Du, hey, das ist nicht nötig. Du bist doch nicht dem Tod geweiht. Und Jesus sagt, lass es zu. Es soll so geschehen. Denn nur auf diese Weise kann Gottes Gerechtigkeit sich so durchsetzen, dass dabei nicht die Vernichtung, sondern das Heil kommt. Merken Sie, was hier geschieht in der Taufe Jesu? Er, der doch von keiner Sünde wusste, nimmt die Sünde der Welt auf sich. Er zieht gewissermaßen das Büßergewand an. Er reiht sich ein in die unendlich lange Schlange der Sünder, die den Tod verdient haben, weil er diesen Tod überwinden will. Die Taufe Jesu ist schon ganz am Anfang des Evangeliums eine Vorwegnahme dessen, was dann später am Kreuz noch deutlicher vollzogen wird. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und schon im alten Prophetenbuch Jesaja finden wir im 53. Kapitel jene geheimnisvolle Prophezeiung von dem Knecht Gottes, der unsere Schuld trug und auf sich lud unsere Schmerzen. Gott ist an Weihnachten Mensch geworden, aber nicht erst am Kreuz, sondern spätestens am Tag der Taufe Jesu trat Gott ganz auf die Seite der Sünder, weil wir durch ihn das Heil erfahren sollten. Ja, ich glaube, dass heute in Rom Ähnliches gepredigt wird, wenn der Papst die Kinder tauft, denn wir alle können nur deshalb über die Taufe, die Versöhnung, das ewige Leben zugesprochen bekommen, weil es diesen einen gab, der damals die Sünde und die Schuld der Menschen auf sich nahm. Johannes hat noch keinen gerettet. Auch die Buße führt für sich genommen nicht zur Rettung. nicht zur Teilhabe an Gottes Ewigkeit. Jesus ist es, der zum Heil führt, weil er unsere Schuld getragen hat und für uns in den Tod gegangen ist. Deshalb haben wir das Leben vor uns. Und dieses Leben kann auch schon unseren kleinen Täuflingen zugesprochen werden. Nichts gegen Buße, nichts gegen Umkehr. Natürlich sollen wir ein Leben lang selbstkritisch Buße tun, immer wieder umkehren, immer wieder neu für ein Leben in Reinheit und Gerechtigkeit uns entscheiden. Aber unser Heil hängt davon nicht ab. Es hängt ganz und vollständig an dem, was der eine damals für uns getan hat. Und zwar der eine ein für allemal. Aber es geht noch weiter. Als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es gibt nur wenige Texte in der Bibel, die so häufig missverstanden werden wie dieser und noch dazu mit einer äußerst fatalen Auswirkung. Wieder und wieder kann man in verschiedenen Auslegungen lesen, bei dieser seiner Taufe hätte Jesus den Geist Gottes empfangen. Dem muss ich widersprechen. Zum einen geschah das hier Beschriebene gar nicht im Moment der Taufe, sondern erst danach. Als er getauft war, stieg er heraus aus dem Wasser und dann geschah es. Aber das ist gar nicht mal das Entscheidende. Viel gravierender ist das Missverständnis, als hätte Jesus vor dem Geschehen am Jordan den Geist Gottes noch nicht gehabt und wäre nun mit Gottes Gegenwart ausgestattet worden. Merken Sie, was das bedeutet? Dann wäre Jesus erst hier in der Taufe zu Gottes Sohn geworden. Dann hätte Gott als Stimme vom Himmel in diesem Moment den Menschen Jesus gewissermaßen als eigenen Sohn adoptiert. Denn wäre in diesem Moment ein Mensch vergöttlicht worden durch einen Spruch aus dem Himmel. Sie ahnen gar nicht, wie viele Theologen diese Geschichte genau so auslegen. Und ich halte diese Auslegung für schlicht abenteuerlich. Erlauben Sie mir dazu zwei wichtige theologische Argumente. Man muss zum einen erstmal die gesamte Vorgeschichte streichen, um zu solch einem Ergebnis zu kommen. Denn auch bei Matthäus ist die Weihnachtsgeschichte ganz und gar davon geprägt, dass hier Gott zur Welt kommt. Hier wird nicht irgendein Mensch geboren, der dann adoptiert wird, sondern Gott selbst legt sich hinein in Maria und dann in die Krippe. Das ist doch der entscheidende Sinn des Bekenntnisses von der Jungfrauengeburt, dass Jesus Christus nicht ein von Gott adoptierter Mensch, sondern der Mensch gewordene Gott ist. Naja, die genannten Theologen verweisen auf das Markus-Evangelium und sagen, die Geburtsgeschichte sei von den Evangelisten Matthäus und Lukas eben nachträglich hinzugefügt worden. Das mag vielleicht auch stimmen, aber deshalb müssen wir auch ein Argument noch hören innerhalb jenes Textabschnittes vom Täufer Johannes. Also auch auf etwas, was sich bei Markus genauso findet. Johannes predigt in der Wüste. Johannes der Täufer predigt, bereitet dem Herrn den Weg. Der Herr wird kommen. Und gemeint ist Gott selbst. Niemand Geringeres. Da steht dasselbe Wort wie im Alten Testament, wenn von Jahwe die Rede ist. Und genauso wie in den alten Prophetentexten, auf die sich der Vers bezieht, wird das Kommen dieses Jahwe Gottes, des Gottes Israels, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs angekündigt. Bereitet diesem Herrn den Weg. Darum geht es. Und dann wird bei Markus, wie auch bei Matthäus gesagt, wer dieser Herr ist, dem Johannes den Weg bereitet, nämlich Jesus. Er ist es, der kommt, der gekommen ist. Und dieser wird nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen, sagt der Täufer. Jesus ist Gott selbst, er ist eins mit Jahwe, dem Gott Israels, dessen Kommen angekündigt wurde und der nun gekommen ist. Von einer nachträglichen Adoption des Menschen Jesus kann hier nun wirklich nicht die Rede sein. Wohl aber von einer Proklamation. Das ist mein lieber Sohn, sagt Gott aus dem Himmel. Und zwar, das ist seit Ewigkeit mein lieber Sohn. Hier wird im Matthäus-Evangelium am Tag der Taufe Jesu dasselbe vorweggenommen, was später einige Jünger noch einmal erfahren können, nämlich auf dem Berg der Verklärung. Auch dort spricht Gott es unmissverständlich aus, wer Jesus ist. Da heißt es genauso, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Dort übrigens im Gegensatz zu Mose und Elia. Wenn wir diese Parallelgeschichte von der Verklärung Jesu im Hinterkopf haben, dann wird auch verständlich, was hier erzählt wird. Da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Wenn sich hier der Himmel auftut, ist das keine Wettererscheinung. Dann werden nicht einfach ein paar Wolken beiseite geschoben, sondern hier wird die Grenze zwischen Transzendenz und Immanenz überwunden. Die unsichtbare Wirklichkeit offenbart sich in diesem einen. Das ist die Aussage. Die unsichtbare Wirklichkeit Gottes tut sich auf. Wie bei der Himmelsleiter von 1. Mose 28, im Traum von Jakob an jenem Ort, den er dann Bethel nennt. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Auch dort ging es nicht um ein Naturphänomen, sondern bildhaft um die eigentlich völlig unzugängliche und unsichtbare Wirklichkeit Gottes, die wenigstens für einen Moment erkennbar wird. Ob visuell sichtbar, sei mal dahingestellt. Und genauso wie oben auf dem Berg der Verklärung und wie im Johannesevangelium, als Jesus zu Nathanael sagt, er werde den Himmel offen sehen, wenn er sich zu Jesus hält. Und dann der Geist in Gestalt einer Taube, heißt es hier. Wahrscheinlich sollten wir am besten genauso wenig an einen realen Vogel denken, wie vorher an ein reales Naturphänomen. Tauben galten damals in biblischer Zeit als besonders reine Tiere. Sie spielten eine Rolle im Tempel. Und Jesus konnte auch mal sagen, seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Offensichtlich standen sich Schlange und Taube gegenüber, die Schlange als ein Symbolbild des klugen und zugleich gefährlichen Widersachers. Wir kennen die Schlange ja aus dem Sündenfall. Und die Taube als Symbol der Reinheit. Aber darauf kommt es gar nicht so an. Entscheidend ist, dass Jesus hier nicht den Geist verliehen bekommt, sondern Gottes Geist, der von Anfang an, ja schon von Beginn der Schöpfung zum Sohn gehörte, nun für einen Moment sichtbar wurde, so wie Gott für einen Moment hörbar wurde, mit der Stimme aus den Wolken. Nochmal, ob das im optischen Sinn sichtbar bzw. akustisch hörbar war, sei dahingestellt. Entscheidend ist die Aussage, dieser ist Gott selbst, der Geistträger. Und dann auch der von Johannes angekündigte Geisttäufer, also nicht der Geistempfänger, sondern der Geistträger, wird offenbart. Nicht der Adoptierte, sondern der ewige Gottessohn. Ich habe Ihnen heute einiges an Fundamentaltheologie zugemutet. Lassen Sie mich deshalb schließen mit einer sehr persönlichen Geschichte. Früher, als Israel mit Jordanien noch keinen Friedensschluss hatte, wurde der Grenzfluss Jordan noch sehr viel schärfer bewacht als heute. Und der Ort, an dem Johannes der Täufer einst gewirkt hat, konnte nur einmal im Jahr besucht werden, nämlich am Gedenktag der Taufe Jesu, am 13. Januar. Im Jahr 1990 war ich vor Ort dabei. Ich hatte das Glück, mitfahren zu dürfen in einer militärisch bewachten Kolonne. Busse fuhren aus Jerusalem zum Jordanufer in die Wüste und wir mussten dann mehrere Tore eines Grenzzaunes hintereinander durchfahren. Und dort am Fluss feierten wir einen griechisch-orthodoxen Gottesdienst. Direkt in der Nähe, auf jordanischer Seite, stand ein verlassenes orthodoxes Kloster. Und vor uns lag der schmale Fluss Jordan und eine Menge Schilf. Äußerlich war das alles andere als spektakulär. Mal abgesehen von der weißen Taube, die der alte orthodoxe Mönch plötzlich unter seinem schwarzen Mantel hervorholte und in die Luft warf. Und sie flog dann auch tatsächlich sehr hübsch davon. Aber es war ein ziemlich schlichter Gottesdienst, vor allem im Vergleich zu den prachtvollen, goldglänzenden Kirchen, die die orthodoxen Kirchen sonst, die orthodoxen Christen sonst gewöhnt sind. Und trotzdem hat mich diese Stunde am Jordan damals tief berührt, denn eine vorher nicht gekannte Verbundenheit mit diesen eigentlich so fremdartigen Menschen rechts und links neben mir spürte ich. Und ich sagte mir, was ist das für ein Vorrecht, verbunden zu sein über denselben Herrn, über alle Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Und er hat damals denselben Weg genommen wie wir jetzt. Und genauso wie seine Füße dabei staubig wurden, als er auf dem trockenen Sandweg ging, genauso hat er den Schmutz und Dreck der ganzen Menschheit auf sich genommen. Er ist hier in den Jordan gestiegen, hat sich von Johannes taufen lassen, weil er die Sünde der Menschheit auf sich genommen hat. Und auf ihn hin sind auch wir getauft worden, die Orthodoxen. Auch die Orthodoxen, die vielleicht jetzt wieder übermorgen an derselben Stelle am Jordan stehen. Ich gehe davon aus. Genauso auch der Papst in der Sixtinischen Kapelle heute und wir hier in der Gomeringer Kirche. Es gibt nur einen Herrn und eine Taufe. Gott sei Dank ist dieses Sakrament nun wirklich ökumenisch, weil wir einen gemeinsamen Herrn und Heiland haben. Amen. Wir hören unser Musikteam.